SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen. Um die Liebe geht es heute. Um die romantische, die tragische und um die Liebe zu Büchern. Wir erinnern an den großen Surkamp-Verleger Siegfried Unselt. Zu seinem 100. Geburtstag gibt es einige Neuerscheinungen, die seinem Erfolgsgeheimnis nachgehen. Harpe Kerkeling hat über seine Familiengeschichte geschrieben und über das tragische Ende einer Liebe in den 1980er Jahren in Amsterdam. Und ich spreche mit Elke Schmitter über ihren neuen Roman »Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch«. Eine Erkundung am offenen Herzen einer romantisch Verliebten von heute. Das sind einige unserer Titel jetzt im Lesenswert Magazin. Die Musik kommt von der schwedischen Singer-Songwriterin Amanda Bergmann von ihrem aktuellen Album Your Hand Forever Checking on My Fever. Es ging ein Beben durch die Kulturwelt, als im Sommer der Verkauf der Villa Unselt in Frankfurt bekannt wurde. Das Haus des Surkamp-Verlegers Siegfried Unselt, in dem einst Autorinnen, Autoren, Kritiker zu Gast waren, diskutierten, feierten. Da kam Wehmut auf. Siegfried Unselt war, das kann man wohl so sagen, der bedeutendste deutsche Verleger des 20. Jahrhunderts. Er machte aus dem kleinen Surkamp-Verlag ab 1959 ein erfolgreiches Unternehmen und noch viel mehr. Bertolt Brecht und Hermann Hesse, Walter Benjamin und Ingeborg Bachmann, Martin Walser, Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas und so weiter und so weiter. Autorinnen und Autoren des Surkamp-Verlags prägten die geistige Geschichte der Bundesrepublik. Und Siegfried Unselt prägte den Verlag. Wie ihm das gelang, was seine Arbeit so erfolgreich machte, das zeigen jetzt drei neue Bücher, die zu Unselts 100. Geburtstag gestern am 28. September erschienen sind. Jörg Margenau stellt sie vor.
Siegfried Unselt war ein mächtiger Mann. Wenn er den Raum betrat, dann war es voll. Der Schriftsteller Reinhard Götz erinnert sich an die erste Begegnung mit seinem Verleger, der ihm mit schwingenden Armen im Seemannsgang entgegengekommen sei. Dabei habe er sich kurz mit der Linken zwischen die Beine gegriffen, um zu heben und zu lockern, was dort hing. Götz war hingerissen von dieser fein abgezirkelten Unkultiviertheit.
Dass ein solcher König der geistigen Welt, wie es Unselt damals war, in der Erstbegegnung mit einem neuen Autor so entschieden erdig auf seine Physis und deren Vitalität hinweist, mit einer im bürgerlichen Kontext so ungewöhnlich deplatzierten Geste, das war ein Hinweis auf die immense Spannung von Unselts Naturell, die ihm in so einzigartig reicher Weise Zugang zu den unterschiedlichsten Welten, Ideen und vor allem eben Menschen ermöglicht hat.
Reinhard Götz' Unseltwürdigung ist zu finden in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte, die pünktlich zum 100. Geburtstag dem Unternehmen Unselt gewidmet ist. Götz zeigt damit schlaglichtartig die Spannweite dieses Mannes, der im Surkamp-Verlag zwischen den Portalfiguren Hermann Hesse und Bertolt Brecht alles unterbrachte, was Rang und Namen hatte. Max Frisch, Martin Walser, Uwe Jonsson und Hans-Magnus Enzensberger machte er zu seinen engsten Beratern. Theodor W. Adorno, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann und später dann Peter Sloterdijk prägten mit ihren Schriften das Land, in dem es ohne die Edition Surkamp kein 1968 gegeben hätte. Dass Unselt ein Patriarch alter Schule und der Surkamp-Verlag eine Männerdomäne war, arbeitet Mara Delius in ihrem Beitrag für das Ideengeschichtsheft heraus. Das ist so wahr wie naheliegend. Aufschlussreich sind daneben Texte von Niklas Mark über die Unselt-Villa in Frankfurt am Main, von Detlef Schöttger über die Edition Surkamp und ihre Einbände in Regenbogenfarben, das Gespräch mit dem ehemaligen Hansa-Verleger und Unselt-Bewunderer Michael Krüger oder kleine Beobachtungen von Durs Grünbein, dem es vor allem Unselts imposante Armbanduhr angetan hat.
Bei der ersten Audienz sah ich immer nur Unselts Uhr. Aus Verlegenheit ging der Blick beiseite von der Statur des großen Verlegers zum Handgelenk. In dieser Sternstunde war es die Uhr an Unselts Arm, die mich beruhigte, wie der solide Mann.
Die Bedeutung Unselts für die deutsche Nachkriegsgeschichte ist gar nicht hoch genug anzusetzen. Unselt wurde zum geistigen Patron einer ganzen Epoche und war zugleich ein umtriebiger Geschäftsmann. Linke schmähten ihn als Kapitalisten, der aus Büchern mit kapitalismuskritischer Theorie Rendite erwirtschaftete. Doch für Unselt waren geistiger Einfluss und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze. Mit dem Tod Peter Suhrkamps, 1959 zum Verlagsleiter aufgestiegen, verwandelte er den kleinen Suhrkamp-Verlag zielstrebig in ein florierendes mittelständisches Unternehmen, dessen Umsatz 1990 an der 100-Millionen-Marge kratzte. Dabei verstand sich der Verleger immer auch als Förderer und finanzieller Rückhalt seiner Autoren, die er, wenn es sein musste, auch ein Leben lang unterstützte, so wie Wolfgang Köppen mit seiner legendären Schreibblockade, wohl wissend, dass dessen nächster Roman niemals fertig und vielleicht noch nicht einmal angefangen werden würde. Unselts Erfolg beruhte auf seiner Leidenschaft für die Literatur. Seine Arbeit empfand er als Lebensglück. 16 Stunden am Tag machten ihm nichts aus.
Wissen Sie, dass ich am Morgen beim Aufstehen glücklich bin, wieder einen Tag, einen Arbeitstag vor mir zu haben?
Schrieb er im Februar 1966 an den lieben Max Frisch, nachdem sein Schweizer Star-Autor ihm harsch die Meinung gegeigt und ein zunehmendes Primat des Kommerziellen beklagt hatte. Unselt konnte jedoch für sich in Anspruch nehmen, nicht bloß einzelne Bücher, sondern ganze Werke zu verlegen. Frischs Vorwurf setzte er sein verlegerisches Credo entgegen.
Der Verlag, jedenfalls der Verlag, den ich mir denke, mein Verlag, ist eben keine Firma, keine Agentur für Literaturverwertung. Da bin ich, Sie haben ganz recht, Romantiker genug.
Unselts Antwort an Frisch ist einer von 100 Briefen, die die beiden Herausgeber Ulrike Anders und Jan Bürger in der Bibliothek Suhrkamp vorlegen. Die 100 Briefe sind ein verschwindend kleiner Prozentsatz des Gesamtkonvoluts, das angeblich mehr als 50.000 Exponate aus mehr als einem halben Jahrhundert umfasst. Die kleine Auswahl bildet Unselts Lebenslauf vom Verlagslehrling in Ulm 1947 bis zum Tod des Patriarchen im Jahr 2002 ab, zeichnet ein intellektuelles Panorama und deutet die Verlagsgeschichte an. Als literarisches Großepos sind Unselts Briefe noch zu entdecken, auch wenn die Korrespondenzen mit Uwe Jonsson, Peter Handke, Thomas Bernhard und Wolfgang Köppen bereits in umfangreichen Einzelausgaben vorliegen. Neben dem Briefwerk erhebt sich mit Unselts seit 1970 geführter Chronik ein weiteres Textgebirge, das von seiner unfassbaren Produktivität und Umtriebigkeit zeugt. Tag für Tag hat Unselt hier alle Begegnungen, Gedanken, Pläne, Ereignisse, Privates, aber vor allem Geschäftliches festgehalten. Die Begründung dafür lieferte er 1976 selbst.
Indem ich diese Chronik schreibe, beurteile, bewerte ich das unmittelbar Vergangene durch Auswahl oder durch meine Sicht. Ich halte das in der Chronik Geschriebene für die Geschichte des Verlages fest, damit der Hintergrund der Vorgänge nicht verloren gehe. Nichts ist für mich so mächtig wie die Macht des Geschriebenen.
Die Chronik gehört heute zum Bestand des Siegfried-Unselt-Archivs, dem wohl umfangreichsten Nachlass, der im Deutschen Literaturarchiv in Marbach erschlossen wird. Zu Unselts 100. wird sie nun online frei zugänglich. Zeigt Unselt sich in der Chronik nachdenklich und unverstellt, so agierte er als Briefeschreiber eher taktisch. Die Briefe bezeugen Kraft und Kalkül, Charme und Härte eines Mannes, der immer genau zu wissen schien, was er wollte. Er konnte umschmeicheln und umwerben, ohne dass die Umschmeichelten das merkten. Er konnte Anteil nehmen in schweren Stunden und musste sich doch ständig und reihum den Vorwürfen seiner Autoren stellen, die immerzu darüber klagten, er kümmere sich zu wenig um sie. Ein Ensemble von Stars zu vereinen, gleicht der Quadratur des Kreises. Unselt hat diese Kunst mit der nötigen Geduld und Großmut beherrscht. Seine Briefe setzten die Gespräche fort, bündelten sie, machten Angebote, warben, widersprachen, dienten aber auch der Selbsterforschung und der Festigung der eigenen Position. Wichtiger als die Briefe war diesem Kommunikationsgenie nur das persönliche Gespräch. So auch im Konflikt mit Max Frisch.
Es wäre jetzt schöner, säßen wir uns gegenüber, mit oder ohne Wein. Lieber mit.
Unseld wollte Freund sein, nicht nur Partner. Das war schwer, weil der Verleger eben immer auch Unternehmer ist und das Geschäftliche die Freundschaft durchkreuzt. In Gelddingen müsse man Freunde wie Feinde betrachten, schrieb er an Ingeborg Bachmann, was bedeutet, man müsse sich präzise an Abmachungen halten. So wurde es um den Menschensammler Unseld, der so gerne der Freund seiner Autoren gewesen wäre, immer einsamer. Am 1. Januar 1977, dem 25. Jubiläum seines ersten Arbeitstages im Hause Suhrkamp, notierte er in seiner Chronik:
Erfolg, das war oft harte Arbeit. Aber im Ganzen bedeutete es doch Freude, Glück. Wer Erfolg hat, wird immer einsamer. Man kann Freundschaften empfinden, aber die Zahl derer, auf deren freundschaftliche Empfindung man zu vertrauen glaubt, schrumpft.
Eine dieser Freundschaften, an der er über alle Differenzen hinweg festhielt, verband ihn mit dem späteren amerikanischen Außenminister Henry Kissinger, seit er im Jahr 1955 das von ihm geleitete International Seminar in Harvard besucht hatte. Der Publizist Willi Winkler hat nun über diese Freundschaft ein ganzes Buch geschrieben, das Kissingers Werdegang vom drangsalierten jüdischen Schuljungen aus Fürth, der im amerikanischen Exil zu einem der einflussreichsten Politiker des Landes wurde, mit Unselds Lebenslauf von der Ulmer Hitlerjugend über die Kriegsmarine zum bedeutendsten Verleger miteinander kurzschließt. Die Geschichte des Suhrkamp Verlags betrachtet Winkler mit besonderem Schwerpunkt auf die wechselhaften transatlantischen Beziehungen von Amerika-Begeisterung der Autoren bis hin zu schrillen Protesten zur Zeit des Vietnamkrieges. Das ist durchaus informativ, wenn auch ziemlich holzschnitthaft. Unseld hielt auch dann treu zu Kissinger, als der als Berater Nixons mitverantwortlich war für Krieg- und Napalmeinsatz. Gegenüber seinen Autoren versuchte er stets, das Politische zurückzudrängen, jedenfalls nicht zur Richtschnur einer Freundschaft zu machen. Nur so war es möglich, im Verlag die verschiedensten Charaktere und politischen Strömungen nebeneinander bestehen zu lassen. Unselds historische Leistung bestand genau darin, dass er den Verlag als Abbild der geistigen Situation der Zeit begriff und nicht als Stoßtrupp in diese oder jene politische Richtung. Als Verleger suchte er zu dämpfen und auszugleichen. Dafür brauchte es diesen raumfüllenden, vorwärtsstürmenden, wollenden Mann, der Konflikte und persönliche Attacken aushalten konnte und seinen Korrespondenzpartnern auch geistig ebenbürtig war. Das lässt sich vor allem in den 100 Briefen Unselds noch einmal beeindruckend nachvollziehen.
Alle Titel und Angaben zu den Unseld-Büchern, die Jörg Margenau Ihnen vorgestellt hat, die finden Sie noch einmal auf swrkultur.de. Und die vom Literaturarchiv Marbach erschlossene Unseld-Chronik gibt es online unter siegfried-unseld-chronik.de. I wasn't gone. I was taken up. Minutes were leaving. I was getting. I must have been sleeping. I must have been sick. Images dawn on me in the warmth of the bed. Life has not been true. bin dann mal weg. Dieses Buch von Harpe Kerkeling über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg war ein Bestseller, wurde verfilmt. Ebenso sein Buch »Der Junge muss an die frische Luft« über seine Kindheit im Ruhrpott. Jetzt hat sich Harpe Kerkeling, Komiker mit Tiefgang, Fernsehmoderator und Regisseur, mit seinen Vorfahren befasst und Überraschendes zutage gefördert. Sein neues Buch »Gebt mir etwas Zeit« führt nach Amsterdam, in Details seiner Familiengeschichte, plaudert über die eigenen frühen Jahre und offenbart eine Liebe mit tragischem Ende. Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und Harpe Kerkeling getroffen.
Seit meiner Kindheit wollte ich wissen, woher kommen meine Vorfahren?
Deshalb hat Harpe Kerkeling seine DNA auf seine Herkunft analysieren lassen und mit dieser Unterstützung Ahnenforschung betrieben. Vor allem hat er seine niederländischen Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgt. Einige der recherchierten Verwandten präsentiert er in seinem neuen Buch »Gebt mir etwas Zeit«.
Da war dabei vom Seefahrer bis hin zum großen Händler, bis zum, ja, auch Sadisten, muss ich wohl leider sagen, Adlige, also wirklich eine ganz verrückte Truppe. Fastnachtsdichter aus dem 14. Jahrhundert habe ich plötzlich aufgetrieben und so habe ich dann so peu à peu mein Familienpuzzle zusammenstellen können.
Das Buch ist zum Glück kein trockenes Werk für Ahnenforscher-Nerds, sondern lebt von den vielen wunderbar anschaulich erzählten Geschichten aus Kerkelings Leben. Zugleich ist es eine Liebeserklärung an Amsterdam. »Gebt mir etwas Zeit«, der titelgebende Spruch, ist an einem Haus aus dem 17. Jahrhundert in Amsterdam zu lesen. Dort lebte der Hutmacher Cornelis Kerkeling. Harpe Kerkeling vermutet, dass das Hutgeschäft seines Vorfahren ein getarntes Bordell war.
Wir kennen ja diese Coffeeshops, in denen alles verkauft wird, nur kein Kaffee. Und so hatten die Holländer damals Hutläden. Und da der Hut und die Auswahl eines Hutes etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen und da in einen solchen Laden Männer und Frauen gehen können und da man auch mal den Vorhang zuziehen konnte bei der Hutanprobe, hat sich dann irgendwann durchgesetzt, dass die Hutläden eben die versteckten Bordelle waren.
Als Sechsjähriger besucht Harpe Kerkeling mit seinen Eltern Amsterdam und will dort gar nicht mehr weg. Später, als er als junger Mann im Fernsehen Karriere macht und darunter leidet, dass er seine Homosexualität nicht offen ausleben kann, besucht er gern das damals, also Mitte der 80er, schon tolerantere Amsterdam. Dort verliebt er sich in Duncan, eine Niederländer. Die beiden werden ein Paar, aber dann hat Duncan AIDS.
Der völlige Terror überfällt Duncans Körper. Eine normale Nachtruhe existiert nicht mehr. Als Partner eines Erkrankten entwickelt man im Laufe der Zeit absurde Co-Symptome wie Fieber, Atemnot oder Bluthochdruck. Angst verspüre ich allerdings keine mehr. An ihre Stelle ist eine dumpfe Resignation getreten.
1989 stirbt Duncan. Und so ist für Harpe Kerkeling Amsterdam vor allem der Ort einer großen Liebe und einer noch größeren Tragödie.
Es hat mich Mut gekostet, darüber zu schreiben, weil das ist natürlich sehr privat.
Als Menschenfreund vertraut Kerkeling uns Lesern das an. Und so leiden wir mit ihm, aber lachen auch viel über die skurrilen Geschichten. Wie gerne wäre man dabei gewesen, als er als Kind mit seiner Großmutter Bertha, die sich nach dem Suizid seiner Mutter liebevoll um ihn kümmerte, auf der Eckbank saß. Bei Kaffee und Streuselkuchen lasen beide Illustrierte mit den Neuigkeiten zu den europäischen Königshäusern. Dabei fiel Harpe Kerkeling auf, dass Herzog Edward von Kent Großmutter Bertha verblüffend ähnlich sah.
Und das habe ich meiner Großmutter als Kind gesagt. Und dann ist sie puterrot angelaufen, und hat darüber nicht weiter reden wollen. Und dann hat sich eben im Rahmen dieser Forschung herausgestellt, dass diese Ähnlichkeit kein Zufall ist. Und dass meine Großmutter tatsächlich ein uneheliches Kind von König Edward VII. Ist, der eine Liebschaft hatte mit meiner Urgroßmutter, Oma Agnes Sattler, aus Marienbad. Und aus diesem Gspusi, aus diesem Techtelmechtel ist meine Großmutter hervorgegangen.
Eine unfassbare Entdeckung, sollte es denn wirklich so gewesen sein. Seine Oma, die uneheliche Tochter eines Königs. Was bedeutet das für Harpe Kerkeling?
Wäre sie in der Thronfolge gewesen, dann wäre ich heute in etwa auf Platz 111. Ob ich König werden will? Ja, aber ich werd's nicht.
Gib mir etwas Zeit ist ein unterhaltsames und anrührendes Buch über Herkunft und Zugehörigkeit. Nach der Lektüre ist uns der Mensch H.P. Kerkeling wieder ein Stück näher gekommen und wir ertappen uns bei dem Gedanken, wer wohl unsere Vorfahren waren.
Gib mir etwas Zeit, meine Chronik der Ereignisse von H.P. Kerkeling, diese Woche bei Piper erschienen. SWR Kultur, lesenswert Magazin mit Musik von Amanda Bergmann, My Hands in the Water heißt dieser Song. Sie ist Single, er ist Single. Sie hat ein fast erwachsenes Kind, er auch. Sie sind beide Kreative, Therapie erfahren, leben in der gleichen Stadt und sind voneinander angezogen. Klingt nach einem perfekten Match. Und so stürzen sie auch ineinander, Helena und Levin, im neuen Roman der Schriftstellerin und Kulturjournalistin Elke Schmitter. Doch ganz so einfach, wie es scheint, ist die Sache mit der Liebe natürlich nicht. Welche Unruhe, welche seelischen Kräfte und welche Qualen sie bis heute hervorbringen kann, das lotet Elke Schmitter hier aus, sensibel und en Detail. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch, heißt dieser Roman, gerade erschienen, darüber spreche ich jetzt mit der Autorin. Willkommen, Elke Schmitter.
Hallo.
Ja, Frau Schmitter, ich habe dieses Buch mit wachsender Faszination gelesen, weil es wirklich sehr genau Seelenbewegungen nachzeichnet und zwar in einem frischen, würde ich jetzt mal sagen, auch amüsant selbstironischen Ton. Es geht um die alte Geschichte der romantischen Liebe und Liebesqual, aber ganz gegenwärtig im 21. Jahrhundert angesiedelt, im intellektuellen Milieu der Großstadt. Und jetzt könnte man vermuten, diese Geschichte beginnt zeitgemäß auf einer Dating-Plattform. Tut sie aber nicht. Warum?
Na, ich muss sagen, dass ich zu den AutorInnen gehöre, die im Regelfall nicht passgenau über eigene Erfahrungen schreiben, aber schon, sagen wir so, dass ich mich einfühlen kann. Und da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und das sind, glaube ich, auch andere Prozesse. Weil natürlich die persönliche Begegnung, die liefert mehr Daten. Also eine viel größere Datenmenge. Wir sehen, wie sich jemand bewegt, wir sehen die Mimik, wir hören die Stimme. Da geht was anderes los in der Seele. Und man kann sagen, es gibt vielleicht ein bisschen weniger Raum für Projektionen und Fantasien, weil einfach mehr geboten ist gleich am Anfang.
Was hat Sie daran gereizt, diese alte Geschichte oder vielleicht auch herausgefordert, diese alte Geschichte neu zu erzählen, diese Liebesgeschichte?
Ich glaube, drei Faktoren. Das eine ist das, was Kant so schön die Bedingung der Möglichkeit nennt. Das heißt, dass wir, also jetzt ich als deutsche Autorin, in Umständen leben, die es überhaupt gestattet, sich so einem Thema mit Aufmerksamkeit zuzuwenden. Also diese Facetten nachzuzeichnen. Dazu braucht es ja auch seelischen Raum, der nicht besetzt werden sollte von Katastrophen. Ja, also wenn ich in der Ukraine leben würde, hätte ich das Buch natürlich nicht schreiben können. Dann hätte ich andere Dinge zu tun gehabt. Das ist das eine. Das zweite, wir reden über romantische Liebe. Ja, das ist ein Phänomen für Erwachsene. Und auf der anderen Seite kommt natürlich auch die romantische Liebe aus demselben Gefühlsgrund, aus dem jede Art von Liebe kommt. Das heißt, es ist wirklich ein essentielles Thema, was uns lebenslänglich angeht. Und das Dritte ist, das mich interessiert hat, gibt es Veränderungen in der Geschichte, in den Epochen? Lieben wir anders als Menschen vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren oder auch vor 2000 Jahren? Und was bedeutet das dann im Prozess? Was bedeutet, dass wir zum Beispiel mehr wissen über das, was ich im Roman die innere Chemiefabrik nenne? Dass man inzwischen abbilden kann.
Also biologische Erkenntnisse.
Ja, biologisch, chemisch, neurologisch, dass man inzwischen abbilden kann, was das eigentlich bedeutet. Dass es eben Daten gibt, die sagen, wenn man den Geliebten oder die Geliebte trifft, gibt es dieselben Bewegungen im Gehirn wie im Zustand der Panik. Das ist eine schöne Panik, aber die ist es. Und wir wissen natürlich auch über die Psychoanalyse und über die Psychologie viel, viel mehr en Detail über Bindungsverhalten, über Traumata und so weiter. Und mich hat die Frage interessiert, was bedeutet diese Veränderung wirklich?
Und was bedeutet sie?
Ich glaube, sie bedeutet, dass wir nicht nur in unterschiedlichen Sprachen darüber sprechen, verglichen, sagen wir mal, mit der Romantik oder mit der frühen Neuzeit, mit dem 17. oder 18. Jahrhundert oder so. Wir sprechen nicht nur anders darüber, sondern wir denken natürlich auch anders, weil Sprache ja nicht nur ein Transportriemen ist, sondern auch eine Landschaft der Einfühlung. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, die Seele oder das Gemüt oder die Psyche. Das ruft ja andere Assoziationen auf und diese Assoziationen sagen auch, was man meint. Das heißt, es gibt natürlich Differenzen und gleichzeitig gibt es Schnittmengen. Also das Elend der Verlassenheit ist das Elend der Verlassenheit. Nur hat man es im 18. Jahrhundert anders ausgedrückt, hat auch andere Dinge damit verbunden und trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten. Und das hat mich interessiert, die Frage, gibt es eigentlich einen Fortschritt? Oder bleiben die Affekte so unbelehrbar, wie sie immer waren?
Ja, gucken wir uns die Figuren mal ein bisschen an. Helena ist die Erzählerin, sie ist Künstlerin, Levin ist Musikphilosoph. Die beiden lernen sich auf einer Party kennen, eben nicht auf einer Plattform. Sie tasten sich einander an, wir lesen das mit quasi in Zeitlupe, wie Helena in den Rausch fällt, in den Liebesrausch. Es gibt vorsichtige Textbotschaften, sehr genau beschriebene Blicke, zarte Berührungen, Gespräche. Das erste dreht sich interessanterweise um Narzissmus. Dieser erste Romanteil ist auch eine kleine Fortbildung in Philosophie und in der freudschen Psychoanalyse. Man lernt in sehr locker, ich würde sagen fast heiter geschriebenen Fußnotenbegriffe wie Unbewusstes, Widerstand, Regression, Projektion, Ozeanisches. Was war Ihre Idee dahinter? Warum diese Fußnoten?
Naja, mir geht es so beim Lesen, ich will eigentlich nicht belehrt werden. Ich möchte nicht wissen, was der Autor sonst noch alles weiß, so ich als Leserin. Wiederum als Autorin ist es doch so, dass ich das Gefühl hatte, manchmal macht man sich quasi dümmer, als man ist, um im Erzählen zu bleiben. Oder es gibt noch anderes, was man sagen möchte. Also habe ich hier eigentlich erst im Schreiben diese Form für mich entdeckt, zu sagen, ja gut, ich organisiere das Buch einfach so, dass jemand, der sagt, ach, ich weiß doch eh, was Regression ist, das nehme ich jetzt so hin. Ich wollte aber andererseits, dass jemand, der anders gebildet ist, der dieses Vokabular nicht so parat hat, das Buch lesen kann, ohne sich dauernd abgehängt zu fühlen. Und dann habe ich gedacht, ich nehme diese Form und hatte den Ehrgeiz, die Fußnoten so zu schreiben, dass es eben literarische Fußnoten sind, die man gerne liest. Aber man muss sie nicht lesen. Man kann auch einfach sich von dem Erzählfluss tragen lassen und dann geht sich's auch aus.
Die Psychoanalyse spielt eine große Rolle in diesem Buch, würde ich sagen. Ich lese es auch als eine Art Traumabewältigung von Helena, denn die realen Liebesbegegnungen mit Levin enden abrupt nach 10 Tagen. Sozusagen ein finaler Riss in diesem ozeanischen Liebeskokon. Levin zeigt unerwartete Seiten. Würden Sie sagen, er ist nicht liebesfähig?
Naja, was weiß man? Was weiß man überhaupt von sich selber? Oder wenn man jemandem begegnet, das Vertrackte bei der Liebe ist ja, dass sie eben ein empathisches und immer ein gemeinsames Unternehmen ist. Man liebt ja nicht allein, sondern man liebt jemanden, der oder die antwortet. Und dann entsteht etwas Gemeinsames und etwas Einzigartiges. Das ist ja das, was uns so fasziniert. Das ist jedes Mal, wie Heine sagt, ist eine alte Geschichte. Doch wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Sie ist eben doch immer neu. Das heißt, wenn eine Geschichte scheitert, es wäre ja furchtbar, wenn wir dann zu dem Schluss kämen, ich bin nicht liebesfähig. Also die Frage lässt sich, glaube ich, gar nicht beantworten. Die erweist sich in der Praxis, ist man mit diesem oder mit jenem Menschen liebesfähig? Oder was bedeutet Liebe überhaupt für den Einzelnen? Ist es vor allem Ekstase? Ist es vor allem Harmonie? Ist es vor allem Sicherheit? Ist es Lebendigkeit? Ist es Erotik? Ist es Einverständnis, Kameradschaft, Anregung? Das sind ja alles gleichzeitige Facetten einer Verbindung, die immer wieder unterschiedlich gemischt werden.
Der erste Teil des Buches heißt Ein Bildungsroman, der zweite Einbildungsroman, Einbildung. Denn Helena bleibt verliebt, ohne das reale Gegenüber. Er hat sie verlassen, sie haben sich getrennt. Und obwohl ihr alle sagen, gut, dass du rechtzeitig die Reißleine gezogen hast, dieser Mann hatte wirklich Probleme, denkt sie immerzu an ihn. Und man macht sich dann als Leserin auch schon wirklich große Sorgen um diese Figur, weil sie sich so quält mit ihrer Sehnsucht und mit ihren Fragen. Wie findet sie wieder heraus aus dieser Einbildung? Findet sie wieder heraus?
Ja, sie findet wieder heraus und ich würde sagen, so trivial, wie es klingt, es ist eben auch wahr, dass die schiere Dauer, die Zeit, das gelebte Leben eine Art Produktivmittel sind, wenn man bei Verstand bleibt. Also wir haben es ja hier mit einer Ausnahmesituation der Psyche zu tun, aber mit einer, die fast alle Menschen nachvollziehen können. Mhm. Also auch wenn man sie nicht zur Gänze gegangen ist, aber man weiß schon, wie sich das anfühlt, wenn man auf eine Nachricht wartet, die nicht kommt, wenn man sich wünscht, dass es anders wäre, wenn man das Gefühl hat, wenn ich jetzt dieses noch versuche oder jenes und dann müsste es doch gehen, weil es war doch so schön. Das sind ja Gefühle, die man kennt. Nur ist die Frage, wie extrem bilden sie sich aus, was wiederum, siehe Luxusproblem, auch damit zu tun hat, kann man dem überhaupt nachgehen? Gibt es die Zeit oder gibt es andere Menschen im Leben, die einen fordern oder Aufgaben, die einen dazu bringen, das wegzudrücken? Aber wenn man dem nachgehen kann, dann würde ich sagen, gibt das darüber nachdenken, kann helfen, kann aber auch eine Manie eigener Art werden. Also wie so eine Art Grübeln, das zu nichts mehr führt, weil man sich im Kreis dreht. Das heißt auch, das Nachdenken kann eine Art Symptom sein für einen nicht loslassen wollen. Und letzten Endes, glaube ich, sind die alten Hausmittel, die heißen, es soll Zeit vergehen, das Leben soll weitergehen, man sollte vielleicht auch den Ort und die Umstände mal vorübergehend verlassen, um im Grunde dem Nervensystem, jetzt rede ich im 21. Jahrhundert oder man könnte im 18. Jahrhundert sagen, der Seele, die Chance zu geben, aufzuatmen, was anderes zu erleben.
Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch, heißt der neue Roman von Elke Schmitte, erschienen bei C.H. Beck. Danke, Frau Schmitte, für das Gespräch.
Gern.
Born in the air for less than love, a poor symmetry. You fall in love for the second round. All that we had gone lost. Falling in love is easy. You fall at any cost. I always felt I'm ticking on. So falling in love gone lost. No, there's no forever. Forever in a field. Only partial in that dream. All that it ever was. Hearts come across as busy.
Haben Sie in diesem Sommer auch mal wieder über die vielen anderen Touristen gestöhnt? Über das Gedränge auf den Brücken Venedigs, an den Uferpromenaden der Côte d'Azur, über die Warteschlangen an Sehenswürdigkeiten und Museen? Der britische Schriftsteller Aldous Huxley hat 1925 in seinem Reisebuch Along the Road zwar noch nicht über Overtourism geschrieben, aber doch darüber, warum Touristen oft so ein unschönes Bild abgeben und warum die Welt ein großes Freizeitproblem bekommen wird. Huxley, der Verfasser der berühmten Dystopie Schöne neue Welt, war selber gerne unterwegs. Seine Aufzeichnungen eines Reisenden sind geistreich und ironisch und sie wurden jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Mehr von Wolfgang Schneider.
Aldous Huxley ist weltberühmt durch eine Reise ins Jahr 2540. Aus dem dann weltumspannenden Rundum-Wohlfühl-Totalitarismus berichtet sein Roman Schöne neue Welt. Huxley ist aber auch viel in der alten Welt, bevorzugt Italien, gereist. Daraus resultierte sein Buch Along the Road, kein Reisebericht üblicher Art, sondern eine zwischen Ernst und Witz changierende Sammlung von Essays zu vielfältigen Reisethemen. Warum nicht lieber zu Hause bleiben, lautet der Titel des ersten Stücks. In Wahrheit würden die meisten Reisenden nicht gern reisen, so Huxleys Befund. Deshalb geben sie unterwegs auch kein erfreuliches Bild ab.
Touristen sind im Allgemeinen ein recht trübseliger Haufen. Ich habe schon bei Beerdigungen fröhlichere Gesichter gesehen als auf dem Markusplatz.
Warum aber wird dann so viel gereist? Weil es dazugehört, weil es alle tun, weil es Sozialprestige bringt. Und so werden die Mythen des Reisens ein ums andere Mal nachgesprochen. Etwa Paris ist einfach wunderbar. Neben den Touristen aus Konvention gäbe es aber noch jene wahren Reisenden, die dem Unterwegssein wie einem Laster frönen. Huxley zählt sich natürlich selbst dazu, wobei er am liebsten bequem im eigenen Auto reist, mit seiner Frau am Steuer. Mit Spott blickt er auf die damals trendige Bewegung der Wandervögel, zumeist schwitzende Deutsche, an denen er entspannt vorbeifährt. Zu Fuß latschen ist seine Sache nicht. Die Liebe zur Natur und zum Landleben ist für ihn eine Erfindung jener Menschen, die in unwirtlichen, kühlen, verregneten Gegenden leben müssen. Insbesondere der Engländer also, die diese Passion parallel zur Industrialisierung entwickelten.
Es sollte niemanden überraschen, dass die Menschen, die ihre Städte als erste durch Krach und Dreck unbewohnbar gemacht haben, auch die ersten waren, die ihre Liebe zur Natur entdeckten.
Ein wichtiges Thema ist die richtige Reiselektüre. Huxley schmäht den Baedeker. Stattdessen hat er überall einen handlichen Dünndruckband der Encyclopaedia Britannica dabei, egal welcher Buchstabe. Die kurzen, abgeschlossenen Einträge seien genau das Richtige für den kleinen Lektürehappen unterwegs.
Beim Stöbern in diesem Angebot fantastisch unterschiedlicher Fakten, die der Zufall des Alphabets zusammenführt, fröne ich meinem geistigen Laster. Ein Band der Enzyklopädie ist wie das Gehirn eines gebildeten Wahnsinnigen, voll mit richtigen Ideen, zwischen denen es aber keine Verbindung gibt.
Mehrere Essays widmet Huxley einzelnen seiner Reisen, etwa in italienische Bergorte abseits der Touristenströme. Auffallend ist dabei, dass er Landschaften mit dem Blick eines Malers wahrnimmt und sie oft mit berühmten Kunstwerken vergleicht. Im Rathaus des toskanischen Städtchens Borgo San Sepolcro stößt er auf das, wie er schreibt, schönste Bild der Welt. Es ist Piero della Francescas Fresko, die Auferstehung Christi, mit einem athletischen Jesus. Huxleys Schwärmerei hatte außergewöhnliche Wirkung. Weil er diesen Text gelesen hatte, verzichtete im Zweiten Weltkrieg ein britischer Artillerieoffizier auf den Beschuss des umkämpften Ortes. In Siena dagegen triumphiert nicht die gebildete Beschaulichkeit, sondern der Sport. Huxley beschreibt eines der berühmtesten Pferderennen der Welt. Beim Palio rasen die Jockeys auf dem sandbestreuten Pflaster des Hauptplatzes der Stadt im Dreieck und die gefährlichsten Hausecken sind mit Matratzen gepolstert. Diese skurrile und geistreiche Reportage ist ein Höhepunkt des Buches, ebenso Huxleys pointierter Essay über die geometrischen Niederlande. In Amsterdam irritieren ihn die korpulenten Kurtisanen in den Fenstern und die 100.000 Fahrradfahrer.
Vierjährige Kinder transportieren Dreijährige auf der Lenkstange. Mütter strampeln fröhlich mit schlafenden Säuglingen hinten im Korb auf dem Gepäckträger dahin. Botenjungen finden nichts dabei, 2 Kubikmeter große Pakete auf dem Fahrrad zu transportieren.
Zum Reisen gehören die Begegnungen mit Menschen. Größere Geselligkeit ist Huxley jedoch verhasst, denn er weiß, er macht da keine gute Figur.
Ich glänze nicht in der Gesellschaft. Ja, ich schimmere nicht einmal. Unterbelichtet zu sein und es auch noch zu wissen, ist demütigend.
Wenn Huxley dann die Details seiner gesellschaftlichen Inkompetenz aufzählt, schimmert und strahlt immerhin sein Talent zu gewitzten, selbstironischen Formulierungen, die in Willi Winklers frischer Übersetzung gut zur Geltung kommen. Von dem Autor, der wenige Jahre später Schöne neue Welt geschrieben hat, ist in Along the Road allerdings nur wenig zu spüren. Abgesehen vom letzten Essay über Arbeit und Freizeit, der die Zukunft im Zeichen von Automatisierung und synthetischen Lebensmitteln beschwört. Die Verkürzung der Arbeitszeit werde neue Probleme bringen. Die Zunahme von nervösen Beschwerden wie Langeweile, Übellaunigkeit, Unruhe oder Verliebtheit. Schöne neue Welt, die dagegen vorsorgt mit Glücksdrogen und Spaßkultur. Denn
bei den meisten wird der Kopf erst beschäftigt, wenn es gar nicht mehr anders geht. Für einen Großteil der Menschen endet die intellektuelle Entwicklung bereits in der Kindheit. Das weitere Leben durchschreiten sie mit den intellektuellen Fähigkeiten von 15-Jährigen.
Along the Road ist eine Lektüre für Leser ab 16. Amüsant, anregend, mit ein paar Längen bei den Kunstbetrachtungen. Manche Seiten überblättert man, um andere dafür zweimal zu lesen. Im Ernst, dass es bisher nie eine deutsche Ausgabe dieses charmanten Buches über das Reisen gab, ist beinahe ein Witz.
Along the Road, Aufzeichnung eines Reisenden von Aldous Huxley, erschienen bei Rowohlt, übersetzt von Willi Winkler.
Madeline saw that you've been calling. I'm daydreaming, silent through the crowd. Wanna get a pair of tears to dry, building up a sandstorm in your mind. There's no way that I could be that kind. It has to be wild.
The World is Tired of You hieß dieser Song von der schwedischen Musikerin Amanda Bergman. So, und jetzt habe ich einen kurzen Lesetipp für Sie im SWR Kultur Lesenswert Magazin. Und zwar von der Schriftstellerin Katja Lange-Müller.
Aus der aktuellen Saison empfehle ich Katja Oskamp, die vorletzte Frau. Katja Oskamp dürfte einigen von Ihnen schon bekannt sein, denn ihr letztes Buch, ihr vorletztes Buch, genauer, Marzahn Bon Amour, hat richtig Furore gemacht, ist sehr viel gelesen worden. Das jetzige Buch, Die vorletzte Frau, erzählt von einer sehr jungen Schriftstellerin, die aber in ihrem Leben auch schon vorher viel andere Dinge gemacht und getrieben hat, die sich verliebt in einen, ja, in einen Lehrer, in dem Sinne, dass er auch ein Schriftsteller war und immer noch ist. Man kommt relativ schnell auch auf den Namen dieses Schriftstellers, den ich hier aber nicht verraten werde. Es ist ein Buch über eine sehr schwierige, aber auch sehr schöne Beziehung. Eigentlich alle Epochen, alle Phasen von Liebe sind in diesem Buch behandelt, von der ersten glühenden, sexuell konnotierten Verliebtheit bis hin zu einer karitativen Liebe, die darin besteht, dass die eine liebende Person die andere pflegen muss und eigentlich am Leben erhalten.
Lesetipp von Katja Lange-Müller. Sie empfiehlt den neuen Roman von Katja Oskamp, Die vorletzte Frau, aus dem Ullstein Verlag. Das Buch steht auch schon auf der SWR-Bestenliste. Diese Autorin hat sich Zeit gelassen. Im Alter von 82 Jahren hat die Britin Jane Campbell jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht über die Spielarten der Liebe. Jane Campbell hat lange als Psychotherapeutin gearbeitet und ihre Erkenntnisse über das Unbewusste und über die Frage nach dem freien Willen, die sie in Psychoanalyse, Philosophie und Literatur gewonnen hat, die spielen in diesem Roman eine wichtige Rolle. Campbells scharfsinniger Erzählungsband »Kleine Kratzer« über ältere und alte Frauen war im vergangenen Jahr eine vielgelobte Überraschung. Gespannte Erwartung jetzt also, ob ihr der Debütroman »Bei aller Liebe« ebenso gelungen ist. Julia Schröder hat ihn sich angesehen.
Ach, wir kennen uns wenig, denn es waltet ein Gott in uns. In diesen Zeilen von Friedrich Hölderlin muss man nur ein Wort ersetzen und schon ist man bei Sigmund Freud. Wir kennen uns wenig, denn es waltet das Unbewusste in uns. Damit ist zugleich das Sujet des ersten Romans der Britin Jane Campbell umrissen, die Differenz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität oder, wie es im Buch heißt,
ein Stein, schreibt er, der von einer äußeren Ursache angestoßen worden sei, wäre, wenn er ein Bewusstsein hätte, davon überzeugt, dass er nur darum in seiner Bewegung verharre, weil er es so wolle.
Das Bild stammt vom Philosophen Baruch Spinoza, der bekanntlich von der Idee des freien Willens nicht viel hielt. Campbells Roman »Bei aller Liebe« verbindet diesen Gedanken mit den undurchschaubaren Mechaniken unserer Seele, die besonders unrund laufen, wenn es um die Spielarten der Liebe geht, die »Interpretations of Love«, wie das Buch im Original heißt. Die Gegenwart der Handlung sind die 90er Jahre, Auslöser aber sind Dinge, die sich Jahrzehnte zuvor ereignet haben. Es geht um Erinnerungslücken, Reue und Vergebung und einige letzte Dinge. Neben Freud werden Joseph Conrad und C.G. Jung zitiert. Bei aller Liebe ist also kein seichtes Lesefutter, vielmehr die Sorte gut gemachter, anspruchsvoller Unterhaltung, mit der etwa auch Campbells Landsleute Julian Barnes und Ian McEwan ihre Leserschaft fordern und erfreuen. Dementsprechend intellektuell ausgestattet sind die drei Protagonisten, die im Wechsel erzählen. Der altersdepressive, emeritierte Oxforder Alttestamentler Markham Miller, seine geliebte Nichte Agnes Stacey, eine Philosophieprofessorin Mitte 50, sowie der Arzt und Psychoanalytiker Joe Bradshaw, den mehr mit seiner ehemaligen Patientin Agnes verbindet, als er lange Zeit ahnt. Als junge, unglücklich verheiratete Frau hat sie ihn einst so fasziniert, dass er fast die berufsethischen Grundsätze des Therapeuten vergessen hätte. Warum dies fatal gewesen wäre, enthüllt das Buch auf den ersten Seiten, in einem Brief, den Markhams Schwester Sophie kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs an Joe Bradshaw geschrieben hatte. Sie wollte zu dem jungen Sanitäter, den sie nach einem leidenschaftlichen One-Night-Stand mitten im Bombenhagel aus den Augen verloren hatte, wieder Kontakt aufnehmen. Unter anderem, weil sie, inzwischen Ehefrau und Mutter, annahm, bei der Gelegenheit sei ihre Tochter Agnes gezeugt worden. Ihren Bruder Markham beauftragt Sophie mit der Übergabe des Briefs an Joe. Doch als sie am selben Tag tödlich verunglückt, entschließt sich Markham nach Lektüre, diese Blätter für sich zu behalten. Erst 50 Jahre später rückt er damit heraus, was im Leben sowohl von Agnes als auch von Joe als Volltreffer einschlägt. Wie geht man damit um, dass die Patientin sich als Tochter, der Therapeut sich als Vater entpuppt? Zwar ist das Buch nicht, wie der deutsche Verlag nahelegt, ein Roman voller PsychotherapeutInnen, aber es ist der Roman einer Psychotherapeutin und man darf getrost annehmen, dass es Jane Campbells eigene Sicht der Dinge wiedergibt, wenn Joe Bradshaw über die freudsche Psychoanalyse sagt:
Ich denke, es ist alles ein Haufen Mumpitz. Und dennoch ist die Arbeit jenes alten Wiener Magiers unschätzbar, unersetzlich. Sie hat uns allen ein höchst raffiniertes, elastisches Netz komplexer Semantik verfügbar gemacht, indem wir herumhüpfen und die Bedeutungen des Lebens, denen wir jeweils anhängen, prüfen können.
Natürlich hat der Analytiker Joe diese Prüfung regelmäßig vorgenommen und sich dem Stein Spinozas vergleichbar erfolgreich eingeredet, er sei Herr seiner Entscheidungen. Dabei ist es der Prügel des Begehrens, der ihn ebenso regelmäßig in unabsehbare Richtungen, sprich zu neuen Frauen, geschleudert hat. Doch auch Agnes kennt sich wenig. Am Morgen des Hochzeitsempfangs ihrer Tochter trennt sie sich von ihrem verheirateten Liebhaber, küsst mittags kurz entschlossen einen Mann, der sie seit langem verehrt, und landet am Ende des Tages doch wieder mit dem bisherigen Geliebten im Bett. Markham wiederum, der Oxforder Theologieprofessor, muss einsehen, dass es nicht etwa eine selbstlose Tat war, im besten Interesse der verwaisten kleinen Nichte den Brief seiner Schwester zu unterschlagen, sondern ein Akt der Selbstsucht, weil er die Liebe des Kindes nicht teilen wollte. Damit hat er Agnes nicht nur den leiblichen Vater, sondern auch die Möglichkeit vorenthalten, ihre schmerzhaft vage Erinnerung an die verlorene Mutter zu vervollständigen, aber ihm wird am Ende verziehen.
Und so, wie zum Beweis, dass niemand von uns wissen kann, wie eine Geschichte enden wird, stellte sich heraus, dass ich letztlich doch an meiner eigenen Erlösung, wenn das das richtige Wort ist, mitgewirkt habe. Ausnahmsweise rückte ich einmal von den Rändern meines Lebens in dessen Zentrum. Und Agnes, die schöne, kluge Agnes, mit ihrer besonderen Bereitschaft, überschäumende Freude zu empfinden und zu schenken, hielt mich und tröstete mich und vergab mir. Und ich spürte, wie mein Herz sich wieder bewegte.
Der schonungslose Blick, der an Campbells Erzählungen gerühmt wurde, ist hier nicht selten tränenverschleiert. Zum Glück rumpeln die verschiedenen Beziehungsdreiecke so munter aneinander, dass sich über all den herzzerreißenden Wendungen eine milde Ironie ausbreitet. Es ist die Ironie des Lebens selbst, das ja immer auch ganz anders hätte verlaufen können. Ein paar kleinere doppelte Böden, die Campbell einbaut, lassen das wackelige Fundament aller menschlichen Erinnerung erkennen. Wer sich an ein paar Leerstellen und losen Enden der etwas zu ambitionierten Konstruktion nicht stört, wird einen Roman lesen, der zum Weinen und zum Lachen bringt und vor allem dazu, sich nicht allzu sehr auf die Weisheit eigener Entscheidungen zu verlassen.
Jane Campbells Roman Bei aller Liebe hat Bettina Aber-Burnell übersetzt, erschienen im Kiona Verlag. Die Angaben zu allen anderen Büchern, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die gibt's wie immer auf swrkultur.de und im Lesenswert-Podcast. Die Musik heute kam vom aktuellen Album der Singer-Songwriterin Amanda Bergmann, Your Hand Forever Checking on My Fever. Und das war das Lesenswert-Magazin. Mein Name ist Anja Brockert. Noch einen schönen Sonntag mit SWR Kultur. Tschüss.